Ansonsten will ich nicht allzu viel Zeit verlieren, weil ich glaube, meine Predigt wird nicht an Kürze leiden. Was auch daran liegt, dass ihr ein sehr anspruchsvolles Thema im Moment behandelt. Gottes Heilshandeln im Alten Testament. Und da wollen wir uns also heute mit dieser Frage befassen, die Helen schon genannt hat. Was Gott da im Blick auf dieses Thema im Buch Nehemia tut. Kapitel 1 ist der Text, den wir uns heute ansehen. Wir wollen also dieses Kapitel wirklich unter dieser Perspektive mal betrachten. Und ja, ich sag mal so, mit drei Entdeckungen, mit denen der Herr mich beschenkt hat, will ich versuchen, euch heute Morgen zu beschenken. Und die erste lautet: Gott handelt mitten in der Geschichte zum Heil seines Volkes. Und mit Geschichte meine ich jetzt nicht so nur die große Weltgeschichte, das auch natürlich, aber ich meine jetzt sogar die ganz kleine Lebens- und Alltagsgeschichte unseres eigenen Lebens mit ihren scheinbar ganz normalen Ereignissen, wie wir gleich zu Beginn dieses Kapitels hier sehen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Also, es heißt hier, es geschah. Auf den ersten Blick geschah es einfach nur so, dass ein Bruder den anderen besuchte in diesem November, Dezember des Jahres 445 vor Christus, dem 20. Jahr des persischen Königs Artaxerxes. Ähnliches passierte wahrscheinlich zigmal an anderen Stellen des großen persischen Weltreiches. Als Christen wissen wir natürlich, dass nichts einfach so geschieht. Und tatsächlich war dieser Besuch von Nehemias Bruder, wie der weitere Verlauf des Buches zeigt, aus Gottes Perspektive Teil seines langfristigen Heilshandelns an seinem Volk. In Vers 1 hier wird sogar Nehemias Vater Hachalja erwähnt. Es war bereits Teil von Gottes ewigem Plan, dass Hachalja und seine Frau einen Sohn bekamen. Und Gott formte diesen Sohn im Mutterleib. Seine DNA, sein fantastisches Gehirn, seinen schönen Charakter, Gott formte ihn mit seinem Plan in Gedanken. Später platzierte Gott Nehemia strategisch als Mundschenk am Hof des persischen Königs. Teil seines Jobs war es, die Speisen des Königs zu probieren und zu testen, ob die nicht vergiftet waren. Könige suchten deshalb bei einem Mundschenken besonders nach zwei Eigenschaften: absolute Loyalität und vollkommene Vertrauenswürdigkeit. Und Nehemia war so ein Mann. Seine Position war nicht ohne Risiko, Überlebensrisiko, dafür aber eine sehr hohe und einflussreiche. Mundschenken standen dem König sehr nahe. Und oft gehörten sie natürlicherweise zu den Ersten, die erfuhren, was im Reich vor sich ging. Nichts davon geschah einfach so. Es war außerdem Teil von Gottes Plan für Nehemia, ein Gespür zu entwickeln für die Regierungsgeschäfte und die Reaktionen des Königs. Und Nehemia hatte so vielleicht davon gehört, vielleicht war er sogar dabei, als der Brief eintraf, den einige Feinde der Juden vor etwa 10 Jahren an Artaxerxes geschrieben hatten. In dem Brief hatten sie den König gewarnt. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden Jerusalem, die aufrührerische und böse Stadt, wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten und die Fundamente sind schon gelegt. Wenn die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben. Möglicherweise hat Nehemia damals die heftige Reaktion des Königs miterlebt. Der König hatte strengstens verboten, den Wiederaufbau fortzusetzen. Ja, er sollte sofort eingestellt werden. Nehemia hat in seinem Amt als Mundschenk vielleicht auch von einer Rebellion der Satrapen der Provinz mit dem Namen Jenseits des Euphrat, Trans-Euphratene, erfahren. Zu dieser Provinz gehörten sowohl Juda als auch Ägypten. Diese Rebellion lag nur 4 Jahre zurück. Und vielleicht hat Nehemia auch gehört, wie der König sich beklagte. Man kann niemandem in dieser ganzen Region vertrauen. Weder dem Satrapen noch den Gouverneuren unter ihm, niemanden. In all dem, von seiner Geburt bis zu diesem Zeitpunkt, hat Gott Nehemia sorgfältig auf das Projekt vorbereitet, für das er ihn beauftragen wollte, für ein Projekt von heilsgeschichtlicher Relevanz. Jetzt überspannt Gottes Heilshandeln ja die Zeiten. Es wurde im Alten Testament vorbereitet, erreicht in Christus seinen Höhepunkt, sein Zentrum, in mancher Hinsicht seine Erfüllung, aber Gottes ewiger Plan zum Heil seiner Gemeinde, einer Gemeinde aus allen Völkern, läuft ja auch heute noch. Und deshalb bereitet Gott immer noch Menschen und Gemeinden zu, um sie als kleines Puzzleteil in seinem großen Heilsplan einzusetzen. Auch euch, auch mich. Und auch wenn das Teil klein ist, darf es nicht fehlen. Und wie bei Nehemia geschieht diese Vorbereitung oft in aller Stille, manchmal sogar von uns selbst, völlig unbemerkt, durch Fügungen Gottes im ganz normalen Alltagsleben, die wir erst im Nachhinein als Führungen Gottes erkennen. Und darum geht davon aus, dass Gott auch heute in eurem Leben am Werk ist, und freut euch, dass er auch euch einbaut in seinem großen Heilsplan und Heilshandeln. Und das bringt mich schon zu meinem zweiten und eigentlichen Hauptpunkt heute Morgen. Gott handelt durch Berufungen und Beauftragungen zum Heil seines Volkes. Wir lesen weiter. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind, aus der Gefangenschaft sind, dort im Lande, in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Es ist ganz interessant, Nehemia erkundigte sich, wie es den Juden und wie es Jerusalem geht, wie es dem Volk Gottes geht und wie es dem Ort Gottes, den Gott sich erwählt hatte, geht. Diese zwei, Gottes Volk und Gottes Ort, sind so eng miteinander verbunden, dass es nicht einem gut und dem anderen schlecht gehen kann. Es kann deshalb nicht anders sein, wenn die Mauern Jerusalems zerbrochen sind, dann sind die Leute in großem Unglück. Der Schaden des einen ist das Unglück der anderen. Nehemia reagiert mit großer Betroffenheit. Es geht ihm tief zu Herzen. Er identifiziert sich ganz und gar sowohl mit Gottes Volk als auch mit Gottes Ort. Ein ganz wichtiger Aspekt von Gottes Heilshandeln im Alten Testament besteht darin, dass Personen und Ereignisse ein Vorschatten von Christus sind. Also er wirft gleichsam den Schatten. Und das ist auch hier der Fall. Wir sehen im Leben Nehemias abgebildet, wie tief Jesus sich mit der Sündennot seines Volkes, nämlich der Gemeinde, identifiziert. Jetzt ist das Abbild immer nur ein schwacher Schatten. Das Original ist Christus. Und die Wirklichkeit in ihm ist immer größer, herrlicher oder jetzt in diesem Fall sein Mitgefühl, sein Identifizieren mit seinem Volk geht bei ihm tiefer, als es überhaupt Nehemia, als er fähig ist, überhaupt auszudrücken. Aber Nehemias Mitgefühl veranschaulicht etwas von dem Mitgefühl Christi. Und es ist damit auch, oder Nehemia ist damit auch eine Anfrage an uns. Spiegelt sich auch in unserem Leben das Wesen Christi so wider? Sind auch wir ein Abbild seines Wesens? Wie tief geht unser Mitgefühl mit dem geistlichen Zustand? Oder soll ich sogar sagen, mit dem geistlichen Schaden des Volkes Gottes? Während Hanani die Notlage beschrieb, das wohl sein leiblicher Bruder gewesen, während der also die Notlage beschrieb, muss Nehemia den Ruf des Herrn gehört haben. Er muss verstanden haben, dass er sein Leben nicht mehr damit verbringen kann und soll, am Hof dieses irdischen Königs zu arbeiten, sondern dass es da etwas gab, das er für den Gott des Himmels und sein ewiges Reich tun sollte. Jetzt haben wir hier nicht so die klassische Berufungsgeschichte wie bei manchen Propheten. Wir erfahren gar nicht genau, was denn dieses Etwas ist, das Nehemia hier aufs Herz gelegt bekommt. Womit genau Gott ihn beauftragte. Wir müssen aus dem bisherigen und aus dem folgenden erschließen, nicht zuletzt aus dem Gebet, das fast den ganzen Rest dieses Kapitels einnimmt, was dieses Etwas wohl gewesen ist. Das Gebet beginnt so. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und, Luther übersetzt, furchtbarer, ehrfurchtgebietender Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Dass wir bereits an dieser Stelle ein Gebet haben, das zeigt etwas. Das zeigt, dass Nehemia sich völlig abhängig von Gott wusste. Wieder bildet er damit etwas von Jesus ab. Das Leben Jesu war während seiner ganzen Dienstzeit geprägt von einer betenden Abhängigkeit von Gott. Die gleiche Haltung finden wir im Nehemia-Buch. Das ist immer wieder, kommt das vor, kurze Gebete oder eben auch längere Gebete übers ganze Buch verstreut. Etwa 4 Monate hat Nehemia hier zu Beginn gebetet, bevor er überhaupt einen einzigen Schritt tat. Und ich habe den Eindruck, dass Nehemia erst während dieser Zeit des Gebetes vollständig verstand, was Gott eigentlich von ihm wollte. Und je mehr, wir haben jetzt leider nicht so die Zeit heute, das alles zu zeigen, ich hoffe, glaubt mir das auch so, je mehr er verstand, was Gott wollte, desto detaillierter wurden seine Vorstellungen und Pläne für die Umsetzung seines Auftrags. Das eine stärkte das andere. Das hilft auch uns in unseren Beauftragungen, wenn wir diesen Zusammenhang verstehen zwischen Gebet und klarem Verständnis von unserem Auftrag und seiner Umsetzung. Je mehr wir darüber beten, desto klarer wird unser Auftrag. Und je klarer wir den Auftrag sehen, desto genauer und detaillierter können unsere Gebete werden. Eines hatte Nehemia gleich zu Beginn verstanden, dass die zerbrochenen Mauern und die große Not eine Schande waren. Denn das Volk war nicht irgendein, sondern Gottes Volk. Und Jerusalem war nicht irgendeine, sondern Gottes Stadt. Und deshalb waren die Ruinen eine Schande für Gott. Das hat er sofort verstanden. Wofür würden wir beten, wenn wir das verstanden haben? Wahrscheinlich würden wir doch für die Wiedererrichtung der Mauer beten, oder? Ist doch naheliegend. Ich kann mir vorstellen, dass Nehemia am Anfang tatsächlich hauptsächlich so betete. Jedoch mit jedem weiteren Tag seines Betens scheint mir, erweiterte Gott seinen Blickwinkel. Er erkannte, die Not des Volkes ist ja noch viel größer. Und je deutlicher er die Größe der Not sah, desto umfangreicher wurde das Projekt, das Gott ihm aufs Herz legte, in das er ihn berief. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Gebet, was wir jetzt hier in der Bibel haben, nicht das allererste ist, was er gebetet hat, sondern dass es sich um eines dieser späteren Gebete in diesem viermonatigen Zeitraum handelt. Wie oft wird hier noch die Mauer erwähnt? Nicht ein einziges Mal. Ja? Nicht nur hier in diesem Vers, sondern auch, wenn wir es gleich weiterlesen, ihr könnt darauf achten, nicht ein einziges Mal. Dieses Gebet geht tiefer und weiter. Es ist bereits eine Reaktion auf seine Gesamtberufung. Wofür betete Nehemia, nachdem er bereits klarer sah? Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. So, Nehemia erkannte, dass die zerbrochene Mauer überhaupt nicht die Ursache für das Unglück des Volkes war, sondern ihre Sünde, die innere Verdorbenheit des Volkes, die war das eigentliche Problem. Die Londoner Zeitung Times, schon vor vielen Jahren gewesen, da hat sie einmal verschiedene Autoren gebeten, die Frage zu beantworten: Was ist das Problem mit dieser Welt? Ja, so verschiedene Berühmtheiten damals kriegten also diese Frage und sollten darauf eine möglichst schlaue Antwort geben. Einer von diesen, der darauf antworten sollte, war der britische Schriftsteller Chesterton. Sein gesamter Antwortbrief bestand aus nur 7 Worten. Dear Sirs, I am sincerely yours, Chesterton. Was ist das Problem mit dieser Welt? Liebe Herren, ich bin's. Herzlichst ihr Chesterton. War das nicht eine weise und völlig zutreffende Antwort? Typisch für ihn, wer ihn kennt. Was ist das Problem mit dieser Welt, mit unserem Land heute, mit unserer Gemeinde, mit meiner Familie, mit meinem Leben? Wir sehnen uns ja alle nach Veränderung und Erneuerung. Sie beginnen damit, dass der Heilige Geist uns als Ursache unseres Schadens nicht die Fehler der anderen oder irgendwelche vernachlässigten Methoden oder irgend sowas zeigt, sondern unsere Sünde als Ursache unserer Misere. Erneuerung beginnt damit, dass wir diese Ursache, die wahre Ursache vor ihm konkret benennen. Das tut Nehemiah hier. Er bekennt die Sünden des Volkes und seine eigenen. Er hat erkannt, wenn Sünde das Problem ist, dann ist auch nur ein geistlicher Wiederaufbau die Lösung. Und nicht ein paar wiederaufgerichtete Mauern. Ja? Obwohl es auch dazugehört. Dieser geistliche Wiederaufbau beginnt zwar mit dem Bekenntnis der Sünden, schließt auch eine echte Bekehrung, also Abkehr von der Sünde ein, aber nimmt dann auch das Ziel des Heilshandelns Gottes in den Blick. Wo will ich denn hin? Und dafür hat Nehemia einen erstaunlich klaren Blick. Ich nehme an, den hat er im Gebet bekommen, gewonnen. So, und das sehen wir jetzt als nächstes. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, und damit anerkennt, dass ich euer Herrscher bin. Wenn ihr also meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast. Durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Also diese Verse sind der Höhepunkt seines Gebets. Das ist schon fast der Schluss des Kapitels. Hier erscheinen Absicht und Ziel des gesamten Heilshandelns Gottes im Alten und Neuen Testament. Ich habe hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, drei Satzteile etwas hervorgehoben, fett gedruckt. Hier sehen wir die drei klassischen, wichtigsten Elemente von Gottes Heilshandeln im Alten und Neuen Testament. Wir können das Ziel so kurz zusammenfassen mit dem prägnanten Satz, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes guter Herrschaft. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, ist nicht von mir, sondern habe ich aus einigen Büchern. Gottes Volk an Gottes Ort unter seiner guten Herrschaft. Diese Grundidee hatte Gott schon im Paradies vorgestellt. Gottes Volk, zugegeben war da doch sehr klein, ja, sehr überschaubar, zwei Leute, aber sie waren an Gottes Ort im Paradies und sie standen unter Gottes Herrschaft und er hat seine Herrschaft mit einem einzigen Gebot deutlich gemacht von dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen sollte er nicht essen. Und sie konnten zeigen, dass sie die Herrschaft Gottes über sich anerkannten, indem sie dieses Gebot hielten. Ja? Leider hat der Mensch Gottes Herrschaft abgeschüttelt und damit Gottes Ort verloren. Ja? Dennoch hat Gott seine Heilsabsicht nicht aufgegeben. Eine vorläufige Verwirklichung sehen wir in der Geschichte Israels. Am schönsten vielleicht in der Zeit Davids und Salomos. Wieder ist Gottes Volk, jetzt viel größer, Volk Israel, an Gottes Ort. Und dieser Ort ist einerseits das Land Israel, aber konzentriert Jerusalem und noch konzentrierter der Tempel. Mehrere Mal im Jahr sollten Gottes Volk an diesem Ort im Tempel erscheinen. Ja? Und sie standen unter Gottes guter Herrschaft in den Geboten, 10 Geboten im Kern, aber weiteren auch, Opfergebote und so weiter. Und sie konnten diese Herrschaft anerkennen im Halten der Gebote. Was war das für eine Blütezeit unter David und Salomo? Leider zerbrachen schon der späte Salomo, erst recht die auf ihn folgenden Könige, durch ihre Untreue den Bund mit Gott erneut. Und obwohl Gott große Geduld hatte, am Ende waren sie wieder draußen, nicht mehr an Gottes Ort, babylonische Gefangenschaft. Nehemia erinnert Gott an seinen Bund und damit auch an diese Idee und betet, dass Gott doch bitte seine Heilsabsicht in der Geschichte Israels wiederherstellt, dass Gottes Volk doch wieder an Gottes Ort kommt, den er erwählt hat. Es wird Nehemia sicher Mut gemacht haben, dass Gott schon damit begonnen hatte. Ein Teil des Volkes war bereits wieder im Land, der Tempel stand wieder, aber Jerusalem war weitgehend leer, die Mauer zerstört. Und vor allem das Volk war weit davon entfernt, die Bedingung für eine dauerhafte Verwirklichung von Gottes Heilsabsicht zu erfüllen, die Gebote zu halten und die Herrschaft Gottes anzuerkennen. Während Nehemia so betet, Tag für Tag, Monat für Monat, muss ihm seine Rolle dabei deutlich geworden sein. Als Anfang, ja, den Aufbau der Mauer, aber als eigentliches Ziel die Erneuerung des Volkes. Oh, Nehemia, möchte ich fast sagen. Wir wissen, du bist ein fantastischer Mensch und du wirst von ganzem Herzen dich für dieses Ziel einsetzen. Und das ist auch richtig. Aber diese Aufgabe, die geistliche Erneuerung des Volkes, Nehemia, sei mir nicht böse, wenn ich das sage, die schreit nach einem Größeren. Die ruft nach Christus. Erst in ihm wird Gott seine gesamte Heilsabsicht erfüllen. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Christus ist der wahre Weinstock. Er verkörpert das wahre Israel, das wahre. Er ist das wahre Volk. Er ist auch der wahre Tempel. Ja, hat er gesagt, brech diesen Tempel ab. 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er ist der wahre Ort. Und er hat auch die Herrschaft Gottes von ganzem Herzen anerkannt. Wer deshalb durch den Glauben mit Christus verbunden ist, der gehört heute zu Gottes Volk. Wer durch den Glauben in Christus ist, der ist heute an Gottes Ort. Und wer durch den Heiligen Geist ein erneuertes Herz bekommen hat, der steht unter Gottes guter Herrschaft. Christus ist die Erfüllung von Gottes Heilsabsicht. Und in ihm können wir sie jetzt schon erleben. Aber vollendet wird Gottes Heilsabsicht im Himmel. Da ist Gottes Volk, das Volk der Erlösten aus allen irdischen Völkern, Stämmen, Sprachen und so weiter. Da ist Gottes Volk im himmlischen Jerusalem an Gottes Ort und steht von Herzen gern unter Gottes Herrschaft. Da ist es erfüllt oder vollendet. Soweit ging Nehemias Blick vermutlich nicht, aber was Gottes Heilsabsicht in seiner Zeit war, das sah er. Alle Elemente haben wir hier in diesem Gebet. Die Herrschaft, den Ort, das Volk. Und seine Beauftragung sah Nehemia auch. Und er sah, sie erforderte ein langfristiges Engagement. So ein paar Wochen mal nach Juda reisen oder auch nur ein paar Monate, damit ist es nicht getan. In seinem Herzen formte sich eine riesige Bitte an den König. Selbst guten Bibelkennern ist die oft nicht bekannt. Die haben dieses Buch schon ein paar Mal gelesen, aber diese große Bitte, die er da äußerte, die ist ein bisschen versteckt. Und das ist jetzt das dritte und letzte. Gott behandelt durch das Wagnis unseres Gehorsams. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ne? Gott handelt durch das Wagnis unseres Gehorsams zum Heil seines Volkes. Das noch kurz zum Schluss. Also, letzter Vers. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Gnade vor diesem Mann, der ausdrücklich verboten hatte, den Bau der Mauern fortzusetzen. Ja? Im Gehorsam gegenüber seiner neuen Berufung war Nehemia bereit, ein Wagnis einzugehen. Und wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß dieses Wagnis war. Er wagte es, vor dem König zu zeigen, dass ihn etwas persönlich bewegte. Was interessiert den König, was sein Mundschenken bewegt, ja? Und Nehemia wagt es zu zeigen, dass ihn persönlich etwas bewegte. Persische Könige hatten immer Angst vor Attentaten. Und sie waren deshalb sehr gut darin geschult, die Gesichter ihrer Vertrauten zu lesen und nach Veränderungen Ausschau zu halten, die auf böse Absichten hindeuteten. Nehemias Gesicht hatte sich in letzter Zeit eindeutig verändert. Der König bemerkte dies sofort. Und jetzt ist die Frage, würde er Nehemia nach dem Grund der Veränderung fragen oder ihn sicherheitshalber sofort hinrichten lassen? Nehemia hatte große Angst. Hier in Kapitel 2,2 steht, ich fürchtete mich sehr. Nehemia wurde laufend angefeindet. Ja, in diesem Buch, wenn wir weiterlesen, da waren ständig gefährliche Situationen. Nehemia hatte nie Angst. Das ist die einzige Stelle in diesem Buch, wo es heißt, ich fürchtete mich sehr. Das deutet darauf hin, dass dies ein wirklich äußerst kritischer Moment gewesen ist. Aber er wagte es. Und es zeigte dann, dass wie die Beziehung zwischen ihnen war, dass der König tatsächlich ehrlich wissen wollte, was los war. Und Nehemia wählt seine Worte sehr sorgfältig. Er sagt nicht, erlaubt mir die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Er erwähnte die Mauern nur kurz, ganz am Ende. Den Namen Jerusalem erwähnte er überhaupt nicht. Das macht den König nur nervös. Stattdessen lautete Nehemias Vorschlag, sende mich nach Juda. Jetzt waren wahrscheinlich die Leser zu Nehemias Zeiten besser in der Lage, die Lücken zu füllen als wir. Ich denke, was Nehemia mit diesem Vorschlag vermitteln wollte, war Folgendes. König Artaxerxes Wie du weißt, ist diese Provinz jenseits des Euphrats sehr schwierig. Schick mich als deinen Statthalter nach Juda. Du brauchst einen loyalen Menschen. Du brauchst besonders in diesem Teil der Provinz einen loyalen Mann, der würde Juda zu einem loyalen Puffer zwischen Ägypten und dem gesamten Hauptreich machen. Und um diesen Zweck zu erfüllen, muss Juda natürlich von seinen Nachbarn respektiert werden. Schick mich deshalb nach Juda in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Der König war hoch erfreut und erleichtert. Was für eine großartige Idee. Du bist bereit, dorthin zu gehen? Wunderbar. Er hat nur eine einzige Frage. Nur eine Frage. Wie lange? Wie lange? Und Nehemia hat genau diese Frage erwartet, seine Antwort gut überlegt und die damit verbundene riesige Bitte. Wie lange? 12 Jahre. Wirklich? 12 Jahre? Hat er das gesagt? Woher wissen wir denn das? Das ist etwas versteckt in Kapitel 5, Vers 14. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein, nämlich 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Seht ihr die langfristige Verpflichtung, die Nehemia bereit war einzugehen? Erneuerung funktioniert nicht in 3 Wochen. Oder 3 Monaten. Deshalb verbrachte Nehemia am Ende sogar 2 Terms von je 12 Jahren in Juda. Im Gehorsam gegenüber seiner Berufung und Beauftragung. Sind wir auch bereit, für Gott ein Wagnis im Gehorsam einzugehen, wenn er uns etwas klar macht? Vielleicht auch unseren Beruf aufzugeben, uns langfristig in sein Reich zu investieren. Nehemia ist hier wieder ein Vorschatten Jesu. Der gab auch eine hohe Position auf und kam im Gehorsam gegenüber Gottes Auftrag auf diese Erde. Und das ist ganz interessant, also wie genau Nehemia hier so ein Vorschatten von Jesus ist. Auch die Mission Jesu hatte, wenn man so will, die gleichen 2 Teile wie Nehemias Mission. Zuerst einen vergleichsweise kurzen, der darin bestand, den unmittelbaren Sündenschaden zu reparieren, sag ich mal. Ja? Indem er am Kreuz die Strafe für die Sünde seines Volkes trug und für ihr starb. Der zweite, deutlich längere Teil war und ist auch für ihn die Erneuerung seines Volkes, ihre Heiligung. Im Blick darauf gibt er uns seinen Heiligen Geist. Durch ihn ist er ständig bei uns und er ist deshalb bei uns, um sein Erneuerungswerk ohne Pause durchzuführen. Immer mit dem gleichen Ziel, dass er euch und mich heilig und untadelig und makellos vor des Vaters Angesicht stelle. Kolosser 1, 22. Und zwar als Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes guter Herrschaft. 3 Entdeckungen. Von Gottes Heilshandeln im Buch Nehemia. Erstens, Gott handelt mitten in der Alltagsgeschichte zum Heil seines Volkes. Gott handelt durch Berufungen und Beauftragungen zum Heil seines Volkes. Und drittens, Gott handelt durch das Wagnis unseres Gehorsams zum Heil seines Volkes. Und hier dürfen wir jetzt, wenn wir Volk hören, nicht an das Volk Israel denken, sondern an die weltweite Gemeinde, die heute an das Volk des Neuen Testaments, ja, zu der auch wir gehören. Und dann sind das drei ganz aktuelle Punkte. Amen.